Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Wochenspruch zum heutigen Sonntag sagt Jesus zu den Seinen: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Heute ist der erste Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Jetzt geht es sozusagen nach den Festen weiter mit dem Alltag. Und heute auch gleich mit einem ganz praktischen Thema: die Gemeinde und das Geld. Wo es praktisch wird, da menschelt es. Und deshalb ist mir wichtig, dass Sie heute hören, wie es der Wochenspruch nahelegt. Hören Sie den hier im Gottesdienst gesprochenen und gelesenen Worten als Worten Jesu selbst. Dazu dürfen Sie alles Menschelnde abziehen. Lassen Sie uns miteinander auf Gott hören und uns ihm zuwenden. Das tun wir jetzt mit dem ersten Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund. Das Lied legt die Grundlage für unser Thema. Es dankt Gott für die vielen Gaben, von denen wir leben und die wir alle von ihm haben. Jetzt wollen wir Gott, den Geber aller Gaben und die Quelle des Lebens, preisen mit den Worten von Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du drängst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Unser Gott, wir preisen dich als die Quelle unseres Lebens, als das Licht, das unseren Weg hell macht. Und das wollen wir dich bitten jetzt für diesen Gottesdienst, dass du uns stärkst und dass du uns Orientierung gibst, dass du bei uns bist und mit uns gehst. Hab Dank für deinen Heiligen Geist, der uns Ohren und Herzen öffnet. Amen.
Guten Morgen, wir sind jetzt hier in der Fußgängerzone von Bernhausen und bei mir ist Jochen Holzwart, der selber am besten sagen kann, was er für eine Funktion hat und was er zum Thema heute beitragen kann. Herzliches Guten Morgen Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Seibold. Mein Name ist Jochen Holzwart, ich bin Kassier des Vereins zur Förderung der evangelischen Jugendarbeit in Filderstadt und Mitorganisator von Weihnachtswunder und ja, vom Berufswegen bin ich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Das Thema für den heutigen Sonntag, da geht es um das Teilen der Güter, der Gelder in der Gemeinde und die Frage, wer findet es in Bernhausen statt?
Also das kann ich von meiner Funktion als Kassier des Fördervereins definitiv bestätigen. Ich möchte auch an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und Danke sagen im Namen des Fördervereins und auch im Namen des EJBs für die Unterstützung, die wir immer erfahren dürfen, sei es finanzieller Art oder auch durch persönlichen Einsatz.
Was können Sie durch die Spenden alles finanzieren?
Also wir haben verschiedene Segmente quasi, die wir unterstützen. Das eine, der größte Teil ist natürlich die Finanzierung von Jugendreferentenstellen. Also der Förderverein unterstützt das in ganz Filderstadt. Hier in Bernhausen ist es konkret Hajo Zimmermann und die Heimwärtsstelle von Philipp Steinbacher, die wir unterstützen. Zweiter großer Block ist die Unterstützung der mobilen Jugendarbeit. Das ist quasi die Arbeit an Jugendlichen, die aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommen, dass man die unterstützt bei der Bewerbung oder wenn sie Drogenprobleme haben. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, um dann den Leuten, die eher von der Kirche oder vom Glauben entfernter aufwachsen, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, hier den Weg quasi zum Glauben auch zu finden. Dann unterstützen wir auch Aktionen, also wie zum Beispiel den Autogottesdienst letztens von Heimarts haben wir finanziell unterstützt oder auch die Aktion Beats and Message, wo filderstadtweit die Jugendlichen zusammenkommen. Das sind so Elemente, die der Förderverein im Rahmen seiner Tätigkeit unterstützt.
Sind wir ja hier gerade beim Fuzo. Auch das lebt von dem, was Sie sammeln dürfen.
Also man sieht hier jetzt konkret zwei Dinge, wo Gelder reingeflossen sind. Das eine ist hier hinten. Der große Hänger, der uns von einem örtlichen Fuhrunternehmen zur Verfügung gestellt wurde, in dem sind die Hütten für das Weihnachtswunder gelagert, was ein ganz wichtiges Element ist, quasi auch um Spendenaufkommen quasi zu erzielen. Das zweite ist hier das Fuzo. Auch hier gibt es einen Spenderkreis beim Förderverein, der die Tätigkeit hier unterstützt. Zum Beispiel, dass diese Mittagessen, wo Alt und Jung hier zusammenkommen mittwochs, dass die unterstützt werden.
Bekommen Sie mit, aus welchen Anlässen heraus Spender eine Spende geben oder Spenden sammeln?
Ja, es sind verschiedene Elemente. Also ich denke, was wesentlich ist, ist der Bezug zu einer Sache, für die gespendet wird. Also vielen Bernhäusern ist es wichtig, dass ihre Kinder, ihre Enkel, ihre Patenkinder eine gute Jugendarbeit erfahren dürfen. Dafür sind die dann gerne bereit zu spenden. Das zweite ist auch der Bezug zu den Leuten, die quasi das Geld dann verwenden, also zum Beispiel im Rahmen von Hilfstransporten, wenn man die kennt, ist man da gerne bereit, dafür zu spenden. Wichtig ist auch den Leuten, dass das Geld 1:1 ankommt, also dass keine großen Aufwendungen anfallen. Oder aber auch, viele sagen, ein Anlass ist zum Beispiel ein runder Geburtstag, wo die Leute sagen, unser Haushalt ist ausgestattet, Reisen können wir uns auch leisten. Wir bitten einfach im Rahmen unseres Jubiläums, dass das Geld dann eben zugunsten des Fördervereins oder des EJBs gespendet wird. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. So kann man auch eben dafür sorgen, dass eben Jugendarbeit oder sonstige gute Anlässe dann eben dafür unterstützt werden.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo so ein besonderes Aha-Erlebnis war beim Spenden?
Ja, da fallen mir so spontan jetzt zwei Dinge ein. Einmal habe ich von einem Bernhäuser Pfarrer gehört, dass er gesagt hat, er hat bei sich im Briefkasten einen Briefumschlag gefunden mit 5.000 Euro drin, einen handschriftlichen Zettel dabei, da wo am nötigsten benötigt. Das finde ich sehr eindrücklich. Das andere war eine eher traurige Situation. Da ist eine alleinerziehende Mutter von einem 12-jährigen Mädchen plötzlich verstorben. Es gab keinen Kontakt zum Vater von diesem Kind und es war damals einfach überwältigend zu sehen, wie da die ganze Gemeinde auch zusammengearbeitet hat. Es wurde ein Trauergottesdienst organisiert, es wurde ein Spendenkonto eingerichtet und was da an persönlicher und finanzieller Unterstützung dann zusammenkam, das war überwältigend. Und ich freue mich heute sagen zu können, dass man den Mädchen einfach anhand der Spenden auch die Möglichkeit mal gibt, das Geld dann zum Beispiel im Rahmen von dem Studium einzusetzen. Und das war ein tolles Erlebnis.
Wenn jemand fragt um Beratung, wie soll man spenden, was, wie viel, was sagen Sie dann?
Ja, es gibt ja zum einen die Richtschnur im Alten Testament, in Mose und Nehemia wird vor allem gesagt, dass man den Zehnten geben soll. Da habe ich aber ein ganz gutes Zitat im Kopf, das soll ein Schatzkasten sein, die Spende, und kein Schwitzkasten. Also ja, und es gibt auch im 2. Korinther 9 gibt es auch eine Stelle, wo steht, jeder soll das geben, was er kann und woran er Freude hat. Denn ein freudiger Spender hat Gott lieb. Und ich denke, jeder soll das geben, was er, ja, einfach anhand dieser Richtschnur, was ihm Freude bereitet, wo er sagt, das kann er gerne unterstützen. Und ja, ich denke, finanzielle Unterstützung ist das eine, aber man kann auch tatkräftig durch Wort und Tat auch unterstützen. Beispiel ist hier jetzt auch das Fuzo, das wird gerade renoviert, da gibt es fleißige Helfer. Auch das ist eine Form von Spende und dem, was man geben kann. Und ja, ich denke, das, was einen glücklich und zufrieden macht, wo man bereit ist, gerne zu geben, das soll man gerne geben.
Vielen Dank für unser Gespräch.
Gemeinde. Vorhin haben wir von Jochen Holzwart gehört, wie das bei uns in der Gemeinde geht, dass Menschen spenden, Geld geben und Engagement einsetzen für andere, für das Reich Gottes. Ein herzliches Danke allen, die in der Gemeinde teilen, was sie haben. Ohne das Teilen von Gaben ist christliche Gemeinde nicht denkbar. Zum christlichen Glauben gehört die soziale Gerechtigkeit und auch eine Freiheit von irdischen Gütern, weil wir wissen um deren Vergänglichkeit. Geld und Gut auf Erden rosten und werden von Motten gefressen, hat Jesus gesagt, sammelt euch also Schätze im Himmel, wo sie nicht rosten und nicht von Motten gefressen werden. Jesus selbst hat am konsequentesten so gelebt. Wir wissen von gar nichts, was ihm selber gehört hätte. Kein Haus, keine Güter, nicht einmal seine Kleider, die werden am Ende unter Soldaten verteilt. Wie Jesus gelebt hat, muss sich auch auf seinen Nachfolger auswirken. Nachdem wir den Einstieg hatten damit, wie bei uns Geld und Güter in der Gemeinde geteilt werden, nimmt uns jetzt der Predigttext hinein in das Leben der allerersten Gemeinde in Jerusalem damals, oft Urgemeinde genannt. Wir hören auf Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Lukas zeichnet hier ein Idealbild von Gütergemeinschaft. Wer Christ wird, wird in eine großartige Gemeinschaft aufgenommen, wo alle füreinander sorgen. Es braucht nichts Eigenes mehr. Und dazu gehört, dass jeder, der Eigentum hat, alles, was er hat, verkauft und den Erlös in die Gemeinschaft einbringt. Ein Beispiel für die Freude, mit der die Güter geteilt werden, ist Barnabas, der einen Acker verkauft und das Geld in die Gemeindeversammlung mitbringt. Und ich stelle mir sein strahlendes Gesicht dazu vor, auch die Freude in den Gesichtern der Apostel und in der ganzen Versammlung. Vielleicht haben sie spontan Danket, danket dem Herrn gesungen. Im Neuen Testament gibt es dann noch ein zweites Modell von Gemeinde. Ich nenne es das Modell Philippi. Von Philippi im mazedonischen Griechenland erfahren wir, dass Paulus dort die erste Gemeinde in Europa gründete. Und bei den ersten, die sich taufen ließen, war Lydia, die in Apostelgeschichte 16 mit ihrem Beruf genannt wird. Purpurhändlerin. Sie hatte also einen Laden für Luxusgüter. Viel spricht dafür, dass sie ihren Laden nicht verkauft hat, sondern weiter effektiv gewirtschaftet hat. Und sie verdiente damit Geld, das sie dann für das Reich Gottes weitergeben konnte. Paulus lobt später im Philipperbrief, wie diese Gemeinde dort für ihn gesorgt hat, also seinen Lebensunterhalt bestritten hat. Und sie haben ihm auch noch Geld mitgegeben für die Mission in anderen Orten. Nicht zuletzt ist davon auszugehen, dass Philippi gemeint ist, wo Paulus im 2. Korintherbrief von vorbildlichen Gemeinden in Mazedonien berichtet, im Zusammenhang seiner Spendenaktion für Jerusalem. Im Zusammenhang dieser Spendenüberbringung kommt in Apostelgeschichte 20, also 16 Kapitel später als unser Predigttext, die Gemeinde in Jerusalem wieder vor. Insgesamt ist erkennbar, dass die Jerusalemer Gemeinde offenbar einen Hilferuf losgelassen hatte. Dort war das Geld ausgegangen. Das Modell der Gütergemeinschaft hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Es kann eben nur funktionieren, wenn Menschen neu zum Glauben kommen, die Besitz haben, den sie verkaufen können. Oder eben durch Spenden von außen. Von diesen beiden Modellen aus der biblischen Zeit, Jerusalem und Philippi, springe ich wieder in die Gegenwart. Bis heute gibt es diese beiden Modelle in der Christenheit. In den Pfingstferien war ich ein paar Tage im Odenwald und nicht weit weg von dort war eine Kommunität, also eine christliche Lebensgemeinschaft. Ich wusste davon, ich wollte den Ort auch einmal besuchen. Reichelsheim im hessischen Odenwald, wo es seit den 70er Jahren die Offensive junger Christen gibt. Heute sind nicht mehr alle dort jung, aber ich war doch erstaunt, dass die Verjüngung funktioniert hat und heute um die 100 Menschen unterschiedlichen Alters dazugehören. Wer sich entscheidet, mitzuleben, teilt Leben, Zeit und Besitz mit anderen. Einen Teil ihres Bedarfs erwirtschaften die Mitglieder mit ihrer Arbeit, aber das Projekt ist gleichzeitig auf Spenden von außerhalb angewiesen. Also ist einiges so verwirklicht wie in der Gemeinde damals in Jerusalem. Wir leben als Kirchengemeinde eher nach dem Modell Philippi. Und meine Überzeugung ist, dass es heute so wie damals ist in biblischer Zeit, es braucht beide Modelle. Die kommunitäre Lebensform, die in Klöstern und Kommunitäten gesucht wird, die halte ich weiterhin für wichtig, weil sie der Versuch ist, die christliche Gemeinschaft möglichst vollkommen zu verwirklichen. Jesus selbst hat konsequent so gelebt und hat mit seiner Jüngergemeinschaft von den Spenden anderer gelebt. Auf der anderen Seite aber braucht es das Christentum, das diese Gelder, diese Spenden erwirtschaftet. Am Anfang dominierte im Christentum noch die Überzeugung, dass man keine Güter mehr brauche, weil Jesus ja bald wiederkomme. Heute wissen wir, dass Gott damit noch gewartet und ein Christentum berufen hat, das wirtschaftet, am erfolgreichsten in einer sozialen Marktwirtschaft. Auch wenn die Urgemeinde im Predigttext ein Vorbild bleibt, so ist es genauso in Ordnung, Gemeinde nach dem Vorbild von Philippi zu sein. Da, wo Geld verdient wird, mit dem anderen geholfen werden kann. Das Modell Philippi, unseres, ist sogar das Schwierigere. Bei dem Jerusalemer Modell war die Regel einfach. Alle geben alles ab. Da gilt es, keine schwierigen Abwägungen zu treffen. Beim Modell Wirtschaften und Spenden, also behalten und geben, da ist es viel schwieriger, das rechte Maß zu finden für sich. Wie viel kann und will ich geben? Viele sind dankbar, wenn es dazu Hilfen gibt. Und ich verstehe die Kirchensteuer durchaus in diesem Sinne als sehr hilfreich. Weil sie allgemein ist und eine Pflicht, muss man nicht groß darüber nachdenken. Und wenn meine Entscheidung ist, bei dieser Kirche zu sein, dann gehört die Kirchensteuer einfach dazu. Und sie ist sogar ziemlich gerecht, denn die, die viel verdienen, die bezahlen auch mehr. Und die, die wenig verdienen, bezahlen weniger. Wer nichts verdient, kann Mitglied sein, ohne zu zahlen. An dieser Stelle ein herzliches Danke allen, die Kirchensteuer zahlen und damit für den Grundstock unserer kirchlichen Arbeit in der Gemeinde sorgen. Auch in der Bibel gibt es so ein Maß, das eine Hilfe sein kann bis heute. Es besticht durch seine Einfachheit in der Berechnung, den Zehnten geben für Gott. Das war die Regel, die bis heute passen kann. Vor allem da, wo kleinere Strukturen sind als in der Volkskirche. Ich möchte zum Spenden aber auch noch einen anderen Ansatz weitergeben. Einen, wie er sich in einer Überflussgesellschaft nahelegt. Eine solche gab es in der Geschichte bisher noch nie so wie heute. Und sie betrifft zu einem guten Teil auch die christliche Gemeinde. Und dieser Ansatz für die Überflussgesellschaft geht nicht aus vom Verdienst, sondern vom Verbrauch. Mehr zu verdienen als andere halte ich nicht für ehrenrührig. mehr zu verbrauchen als andere, bedarf dagegen einer kritischen Reflexion. Ich bin nicht dagegen, dass Fußballprofis oder Manager viel oder sogar sehr viel verdienen. Wenn das nach den Regeln des Marktes ist, ist es gut gewirtschaftet und gerechtfertigt. Es kommt nicht darauf an, wie viel jemand verdient, sondern wie er damit umgeht. Ein Unternehmer muss viel verdienen, um vielen Menschen Arbeit und Brot geben zu können. Wer dann feststellt, dass er mehr verdient, als er braucht zum Wirtschaften und zu einem einfachen, gesunden und guten Leben, kann dadurch eine große Freiheit gewinnen. Nämlich die Freiheit, mit Leichtigkeit geben zu können. Das ist eine christliche Freiheit. Und diese Freiheit kann sich darin zeigen, anderen abzugeben. Mit der Frage, wie viel brauche ich, kommt bei Leben im Überfluss bei vielen mehr heraus, was sie einfach übrig haben. Mehr oft als der Zehnte. Wenn ein Manager 100-mal mehr verdient als eine Durchschnittsverdienerin, dann hat er, selbst wenn er 3-mal so viel braucht wie sie, dennoch 97 Durchschnittsgehälter übrig zum Abgeben. Wie viel brauche ich und was habe ich übrig? Dazu kann man in der aktuellen Zeit auch ein kleineres Beispiel machen. Wer jetzt in Corona-Zeiten wie immer sein Geld bezogen hat, aber mangels Freizeit oder Reisemöglichkeiten ein paar 100 oder 1000 Euro gespart hat, hat sie aller Wahrscheinlichkeit nach übrig. Ob es dann nicht gut angelegt wäre für die, die in Corona-Zeiten Geld verloren haben, die mit ihrer Existenz kämpfen müssen? Oder wie wir vorhin im Interview gehört haben, wird vielen Menschen bei runden Geburtstagen bewusst, dass sie eigentlich alles haben, was sie brauchen. Als Geschenk kann man dann eine Spendenaktion machen. Ich finde auch, dass man mit Kindern darüber reden kann, ob sie das Erbe brauchen oder wie viel davon. Ich glaube, dass es zu guten Gesprächen dabei kommen kann, weil eine Freiheit dabei ist. Es ist immer schön, wenn wir in der Lage sind, geben zu können. Ich kenne zwar die wissenschaftlichen Studien dazu nicht, aber ich bin sicher, dass die recht haben, die sagen, Spenden macht glücklich. Wer spendet, erlebt Glück. Was wir gegeben haben, das bleibt uns eher als alles, was wir behalten haben. Deshalb lasst uns einander dienen, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Amen. Wir wollen jetzt miteinander beten und Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, dass wir in einem Land leben dürfen, wo es uns so gut geht wie kaum in einem anderen Land sonst, lässt uns dankbar sein und demütig. Hab Dank, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir zu essen haben, dass bei Krankheit für uns gesorgt wird und bei vielen anderen Grundbedürfnissen unseres Lebens. Die meisten von uns haben von alledem mehr als genug. Herr Jesus Christus, deshalb bitten wir dich um Hilfe dabei, dass wir helfen, dass wir bereit sind zu teilen, wo wir deine Gaben reichlich empfangen haben. Hilf, dass in unserer Gemeinde das geschieht, dass wir füreinander da sind und keiner Mangel haben muss. Herr Jesus Christus, hab Dank für alle, die auch heute es wagen, in Kommunitäten zu leben oder in die Mission, in einen Dienst oder wo sie auf Spenden angewiesen sind, gehen. Schenk, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Gib uns in der Kirche immer wieder neu die Weisheit zu erkennen, wo wir berechnend sein müssen und wo wir einfach auf deine Versorgung bauen dürfen. Herr Jesus Christus, in vielen Gemeinden dieser Welt herrscht Armut und es läuft nicht gut. Hilf uns auch über unsere eigene Gemeinde hinaus solidarisch zu sein. Hilf uns auch, dass wir als Christenheit da sind für alle, die in Not leben und Hilfe brauchen. Lass uns einstehen für alle, die rassistischer Benachteiligung ausgesetzt sind. Lass uns denen beistehen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Du weißt, wie wir leiden, unter der Überforderung nicht allen helfen zu können. Daher schenke uns Freude am kleinen Schritt, der konkrete Hilfe möglich macht. Herr Jesus Christus, letztlich leben wir von deinen Gaben und davon, dass du uns täglich gibst, was wir brauchen. Darum beten wir auch mit den Worten Jesu gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gut, dass wir einander haben. Wir singen dieses Lied jetzt mit dem Singteam vom Evangeliumschor.
Was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles alles braucht
und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist.
Jetzt geht es weiter vom Gottesdienst in die neue Woche. Ich wünsche Ihnen und euch eine gesegnete Zeit. Vielleicht wird es eine Woche mit einer guten Erfahrung mit dem Spenden, mit der Freude am Spenden. Das Gottesdienstopfer heute ist im Jahresplan für die Bauvorhaben in unserer Kirchengemeinde vorgesehen. Auch die Räume und Technik sind wichtig, damit sich Gemeindeleben entfalten kann. Natürlich hätte es auch gepasst, heute für den Förderverein zu spenden. Und damit Spenden dorthin leicht ist, sind in der Online-Spendenseite beide Zwecke wählbar und auch noch unser Missionsopferprojekt Tansania. Ich darf uns den Frieden und Segen Gottes zusagen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.